erklärt Herr Abgeordneter Schacht für die Fraktion Die Linke.
Herzlich willkommen zur 19. Folge des Podcasts Zweite Reihe Links, diesmal mit einer neuen Stimme. Hallo, ich bin Jonas, ich bin aktuell Praktikant und Praktikant bin ich bei
Christian Schacht, also bei mir. Hi, willkommen.
Ganz genau, ich habe dich die letzten 3 Wochen bereits begleitet. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen aus deiner Arbeit, sowohl hier im Wahlkreis in Ilmenau als auch aus dem Plenum. Und da war ja diese Woche oder letzte Woche richtig viel los. Allen voran erstmal der Windkraftkompromiss, wo ich mich gefragt habe, wofür ist dieser Windkraftkompromiss überhaupt notwendig? Warum braucht es jetzt diesen Kompromiss?
Na, wir hatten in der letzten Folge das ja schon mal ganz kurz angeschnitten, dass quasi im Landtag eine Art Dammbruch 2.0 drohte, weil die Thüringer CDU beim Gesetzentwurf zur Thüringer Bauordnung bereit schien, gemeinsam mit FDP und auch wieder der AfD, ja, sich eine Mehrheit zu suchen. Und das wäre das erste Mal in dieser Legislatur gewesen, dass nach der Wahl von Kemmerich als Kurzzeitministerpräsident tatsächlich ein Gesetz quasi auch mit den Stimmen der AfD verabschiedet worden wäre, also die Stimmen der Faschisten tatsächlich auch mit eingepreist worden wären, um in diesem Land zu gestalten und mit einem Gesetz dann auch durch den Landtag zu gehen. Und deswegen, um diesen Dammbruch 2.0 zu verhindern, haben wir uns dafür stark gemacht, dass wir nochmal an den Verhandlungstisch zurückkehren und schauen, ob nicht doch unter den demokratischen Fraktionen im Thüringer Parlament ein Kompromiss möglich ist.
Jetzt gibt es den Kompromiss aus den Koalitionsparteien zusammen mit der CDU. Alle Parteien scheinen zufrieden, alle Parteien sagen, das war jetzt für sie ein Erfolg. Und die framen das aber alle unterschiedlich. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem, was ihr sagt, was der Erfolg ist, und was die CDU sagt?
Ja, die CDU verkündet auf all ihren Sharepics, ja, wir haben uns jetzt durchgesetzt, es gibt jetzt eine 1000 Meter Abstandsregelung in Thüringen. Wir sagen jetzt auch, ja, das ist ein Kompromiss und würden den jetzt aber auch noch nicht in dem Sinne als Erfolg bezeichnen. Weil es ist jetzt natürlich erstmal ein Kompromiss, der dahingehend gesucht wurde, dass es eben doch verschiedene Möglichkeiten und Ausnahmeregelungen bei der 1000 Meter Abstandsregelung für die Windkraftanlagen gibt, um den notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energien in Thüringen nicht komplett zurückzuwerfen. Und unser Ansinnen als Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag ist ja auch durchaus noch mehr zu machen als das, was jetzt dieser Windkraftkompromiss quasi beschreibt.
Genau, neben diesen magischen 1000 Metern mit seinen ganzen Ausnahmen, was steckt denn jetzt noch alles im Kompromiss drin, was vielleicht häufig übersehen oder vergessen wird?
Ja, was steckt noch alles drin in dem Windkraftkompromiss? Also erstmal muss man ja sagen, am Ende war es eine rechtliche Klarstellung in der Thüringer Bauordnung. Also es war schon so, dass es jetzt konkrete Regelungen gab, je nachdem wie hoch ein Windrad ist, wie nah es an der Wohnbebauung stehen kann. Was wir jetzt nochmal gemacht haben, ist tatsächlich auch zu definieren, okay, in welchen Punkten können diese Abstandsregelungen unterschritten werden. Das ist beispielsweise, wenn im Rahmen der Thüringer Planungsregion und Planungsgemeinschaften bestimmte Windvorranggebiete ausgewiesen werden, wenn Maßnahmen ergriffen werden, um bestehende Anlagen, die vor vielen Jahren gebaut werden, dann nochmal erneuert werden. Das ist dieses sogenannte Repowering, von dem oft die Rede ist. Und was wir uns noch wünschen, weil ich ja gesagt habe, der Kompromiss ist jetzt für uns also de facto kein Erfolg, sondern erstmal ein Kompromiss. Wir wollen natürlich sehr viel weitergehen. Also der Ausbau der erneuerbaren Energien ist unglaublich wichtig. Das hat nicht zuletzt jetzt auch die Debatte um quasi auch Nord Stream 1 und die zwischenzeitliche Stilllegung aufgrund der Wartungsarbeiten und die Sorge, dass kein Gas mehr fließt, gezeigt. Wenn wir unabhängiger werden wollen, brauchen wir den schnelleren Ausbau der Windkraft. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, profitieren eigentlich auch die Menschen vor Ort davon. Und da kommt ein Stichwort, was uns ganz wichtig ist, das Thema Beteiligung. Also dass über Beteiligungsgesetze beispielsweise auch Kommunen die Möglichkeit haben, davon zu profitieren, wenn die Windkraftanlage neben dem Dorf steht. Dass es sich auch direkt durch die Einspeisung in das Netz dann auch beispielsweise positiv auf den Strompreis für die Menschen vor Ort auswirkt, weil dadurch kann dann auch Akzeptanz erhöht werden.
Das klingt alles erstmal wunderbar und nach einer grünen, glorreichen Zukunft. Jetzt ist für mich die Frage, der ja auch die Bundespolitik verfolgt, ist das nicht alles hinfällig? Sollte sich der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck doch dafür entscheiden, irgendwann durchzugreifen auf Bundesebene und das bundesweit zu regeln, wie er das ja schon mal in Bayern angedroht hatte?
Am Ende gilt, Bundesrecht bricht Landesrecht. Also wenn der Bund weitergehende Regelungen trifft, dann ist es insofern obsolet. Da muss man jetzt mal gucken, was kommt. die Maßnahmen, die dann ergriffen werden von der Bundesregierung im Weiteren, was beispielsweise die Beschleunigung von Verfahren zum Ausbau der erneuerbaren Energie angeht. Also so wäre das, wenn hier weitergehende Regelungen in der Bundesbauordnung getroffen werden, dann wird da halt auch entsprechend Bundesrecht vor Landesrecht gehen.
Wir bleiben auf alle Fälle dran und schauen, was die Zukunft bringt. Was aber letzte Woche auch noch war, das waren die aktuellen Stunden im Plenum. Und das schließt sich eigentlich ganz gut nahtlos an. Es gab zwei aktuelle Stunden, zweimal, würde ich sagen, zwei Themen, die miteinander immanent zusammenhängen in Bezug auf Energie, nämlich einerseits mit Blick auf die stockenden Gaslieferungen, die Frage der Energieversorgung in Thüringen und die andere Frage, wie man Menschen eigentlich bei steigenden Gaspreisen unterstützen kann. Denn viele Menschen machen sich ja aktuell Sorgen. Man weiß nicht genau, wie der Herbst, wie der Winter aussehen wird. Und da geht es natürlich einerseits darum, ist überhaupt Gas da, um zu heizen, nicht nur zu Hause, sondern auch die ganzen öffentlichen Räume. Und kann man sich bei den steigenden Gaspreisen das Heizen überhaupt noch leisten? Dementsprechend die Frage, die sich viele Menschen stellen, was wird denn aktuell diskutiert? Wie, wo kann man Menschen unterstützen? Was kann man in dieser Sache tun?
Na, wie wichtig das Thema ist, hat sich gezeigt, dass es gleich mehrere aktuelle Stunden gab, die sich mit dem Thema beschäftigt haben am Mittwoch im Plenum. Die erste Sache ist, wir schlagen auch für Thüringen konkret mehrere Punkte vor. Ich will zwei herausnehmen. Das eine ist, wir sind jetzt in der Aufstellung des Landeshaushaltes für 2023. Da schlagen wir als Linke einen Energiehärtefallfonds vor, damit eben einkommensschwache Haushalte und Personen im Notfall dann auch unterstützt werden können. Das andere ist ein Unterstützungsprogramm für die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften und Versorgungsunternehmen in Thüringen, die natürlich auch von der Energiepreisexplosion am Ende beeinträchtigt sind und in Schwierigkeiten kommen. Nun stellt man zu Recht die Frage natürlich, aber wie das finanzieren? Dazu wollen wir, auch wenn das im Bundesrat leider keine Mehrheit gefunden hat, aber das heißt ja nicht, dass die Bundesregierung jetzt nicht in der Lage wäre, das zu tun. Sofern Christian Lindner irgendwann seine Blockade dazu beendet, ist das Thema Übergewinnsteuer. Das hatten wir als rot-rot-grün regierte Länder eingebracht. Also zu sagen, die Krisengewinne, die beispielsweise Ölkonzerne machen, abzuschöpfen, um solche Maßnahmen, wie ich sie am Anfang genannt hatte, dann entsprechend auch zu finanzieren. Und damit all das auch breit getragen wird, schlagen wir für Thüringen noch vor, einen runden Tisch unter Beteiligung der Landesregierung, der Sozialverbände, der kommunalen Energieversorger und weiterer wichtiger AkteurInnen, um regelmäßig zu schauen, okay, welche Maßnahmen müssen jetzt ergriffen werden, wie ist aktuell die Situation. Das braucht es als Instrument, um dann im Herbst auch gut und gemeinsam vor allem durch die Krise zu kommen und die Menschen auch zu entlasten.
Viele Vorschläge liegen also auf dem Tisch, wurden diskutiert. Was ich mich noch gefragt hatte, als ich selbst auf der Tribüne saß und euch zugeschaut, zugehört hatte, ist, wofür gibt es eine solche aktuelle Stunde überhaupt? Weil Maßnahmen ergriffen und beschlossen wurden ja jetzt erstmal noch nicht.
Genau, wir haben am Mittwoch immer die aktuellen Stunden. Das ist tatsächlich eben so der kurze, knackige parlamentarische Austausch zu aktuellen Themen. Das sagt ja schon der Name. Und erst in den beiden Folgentagen beschäftigen wir uns dann mit Gesetzen und Anträgen. Dann im Plenum. Dort haben wir dann natürlich auch die Möglichkeit, beispielsweise einen Antrag zum Thema Energiepreiskrise zu stellen, wie jetzt auch wir schauen auf der Ebene der Koalition, dass wir da entsprechend für den Herbst auch was vorbereiten. Aber um eben sehr schnell auch auf aktuelle Dinge reagieren zu können, politische Bekundungen auch abgeben zu können und die Möglichkeit zur Diskussion zu bieten, gibt es diese aktuelle Stunde.
Auf der Tribüne saß ja nicht nur ich alleine, da waren viele BesucherInnen, unter anderem auch Mitglieder der Betriebsräte von Oettinger, Bosch und Modelltechnik Formbau GmbH. Warum waren die denn da?
Genau, es gab eine aktuelle Stunde, die sich unter anderem mit der Situation dieser Unternehmen, aber auch anderer beschäftigt hatte. Oettinger ist so ein konkretes Beispiel, wo jetzt die Konzernleitung entschieden hat, den Standort in Gotha aufzugeben. Und da hängen natürlich eine Menge Beschäftigte dran. Das Gleiche ist die Abwicklung von Bosch, wo man sich der sozialen Verantwortung für die Beschäftigten seitens der Konzernleitung entledigt, die Arbeitsplätze dort abwickeln will und sagt, naja, könnt ja an andere Standorte gehen. Und das ist beispielsweise auch so eine aktuelle Stunde, wo es darum geht, auch das Signal zu geben, wir als Politik beschäftigen uns mit der Situation und signalisieren den Beschäftigten wie den Betriebsräten, die da waren, unsere Solidarität in der auch politischen Debatte, auch öffentlichkeitswirksam, weil es dann eben darum geht, auch zu signalisieren, die Landesregierung, das Landesparlament steht hinter den Beschäftigten und versucht alles gemeinsam in der Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, um hier Arbeitsplätze zu erhalten und den Beschäftigten den Rücken zu stärken.
Solidarität ist ein wichtiges Stichwort. Das hatten sich nicht nur die Koalitionsparteien auf die Fahnen geschrieben, auch die FDP hatte sich geäußert und auch an die Betriebsräte gewandt. Allerdings, wie ich finde, in einer ganz seltsamen Form. Das wurde dann so dargelegt, naja, wenn ein Unternehmen geht, kommt ein anderes, das ist Transformation. Muss man Transformation so verstehen, dass einfach nur ein Unternehmen geht, ein anderes kommt? Muss das nicht irgendwie anders funktionieren, dass die Menschen, die dort arbeiten, auch eingebunden werden?
Ja, auf jeden Fall. Also Transformation geht nur mit den Beschäftigten. Ansonsten bleibt es immer eine Konzernentscheidung und dann wird auch nichts transformiert oder beziehungsweise umgewandelt. Und das zeigt sich eben sehr konkret auch an den genannten Beispielen. Es geht darum, die Beschäftigten mitzunehmen, auch zu sagen, die haben ein Know-how, die wissen, was am Standort beispielsweise im Bereich der Automobilindustrie, wenn man von dem Verbrenner auf die Elektrotechnik umstellt, was dann entsprechend auch an Know-how vor Ort ist und was umgestellt werden kann. Das bedeutet natürlich auch Angebote zu machen zur Fort-, Weiter- und Ausbildung der Beschäftigten bei der Umstellung, aber all das muss gemeinsam mit den Betriebsräten gemacht werden. Und für die FDP scheint es aber zu reichen, wenn man sagt, man macht das Werk zu und man bietet dann den Beschäftigten woanders einen Arbeitsplatz an. Aber das ist keine Transformation und schon gar keine soziale und ökologische.
Nach diesen ganzen sehr wichtigen Fragen, die in den aktuellen Stunden diskutiert wurden, kam dann der Abend, und zwar nicht irgendein Abend, ein parlamentarischer Abend. Ich war natürlich begeistert, auch dabei sein zu können, auch mit dir mit einem Glas Sekt anstoßen zu können. Was ist denn so ein parlamentarischer Abend und wer hatte denn geladen?
Das war ein parlamentarischer Abend, der ganz besonders war, weil es war der erste parlamentarische Abend in dieser Legislatur. Das war Corona-bedingt so, in der letzten Legislatur war das gang und gäbe. Da laden Institutionen, Vereine, Verbände ein und präsentieren sich und ihre Themen natürlich. In dem Fall hatte das Universitätsklinikum Jena geladen, eine ganze Bandbreite von Ausbildung von Medizinerinnen über die Frage Covid-Station und Forschung und auch die Verbindung im Prinzip von der Forschung am UKJ mit der kompletten Versorgung, die sie aber auch leisten als größter Landesbetrieb auch in Thüringen mit, ich glaube, fast 6.000 Beschäftigten. Das passiert dort an diesem parlamentarischen Abend, ins Gespräch kommen und ich habe dort insbesondere mit Blick auf das Thema, was mich auch als hochschulpolitischen Sprecher immer wieder begleitet, mit Blick auf das Medizinstudium und die Frage, wie halten wir die Absolventinnen hier, wann und wie entscheiden sie sich, ob sie in die Klinik oder in den ambulanten Bereich gehen, auch eine Menge Input wieder mitgenommen und das ist tatsächlich der hohe Mehrwert von diesen parlamentarischen Abenden, eben direkt den Austausch mit denjenigen aus der Praxis zu suchen, wo man dann wieder viel mitnimmt, auch für die politische Arbeit im Parlament.
Also die Arbeit ruht auch nicht, sondern geht dort im Prinzip in anderer Form nahtlos weiter.
Genau.
Nahtlos weiter haben auch wir gemacht. Wir waren im Untersuchungsausschuss politisch motivierte Gewalt. Das hatte mich auch total überrascht als Praktikant. Ich habe mir natürlich vorher die Website des Untersuchungsausschusses angeschaut und dort hieß es, es geht vorwiegend um Linksextremismus. Mhm. Linksextremismus als Thema in Thüringen. Warum ist das Thema des Untersuchungsausschusses, müsste man nicht viel eher auf den Rechtsextremismus gucken?
Ja, da hast du den Kern schon getroffen. Das ist der Punkt, auf den man eigentlich gucken müsste, wenn man sich die Zahl der politisch motivierten Kriminalität in Thüringen und auch das tatsächliche Problem in Thüringen mit extremer rechter Gewalt, rassistischen Übergriffen anschaut. Im vergangenen Jahr hat aber die CDU diesen Untersuchungsausschuss einrichten wollen im Rahmen einer Brandserie in Einrichtungen oder Immobilien der extremen Rechten. Daraus hat dann die CDU sehr schnell geschlussfolgert, naja, das muss ja die extreme Linke sein, die dann dahinter steckt und deswegen müssen wir uns jetzt auf einmal damit beschäftigen. Obwohl es schon jahrelang natürlich auch extrem rechte Gewalt im Freistaat gab. Da hatte die CDU in Thüringen jetzt nicht das Verlangen nach einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Nun ist der so eingerichtet und wir müssen jetzt damit umgehen. Es ist eben auch ein Minderheitenrecht, so einen Untersuchungsausschuss einzurichten. Und unser Fokus wird dort aber natürlich als Linke eben auf dem, was du schon gesagt hast, der politisch extrem rechten Gewalt in Thüringen liegen, weil das aus unserer Sicht das große Problem ist.
Ich saß ja hinten mit drin mit den MitarbeiterInnen der Fraktion und habe gesehen, alle drei Koalitionsparteien arbeiten sehr intensiv im Ausschuss mit, tauschen sich aus mit ihren MitarbeiterInnen. Da war viel Bewegung, auf der gegenüberliegenden Seite jetzt nicht so viel. Was konnte denn erreicht werden in dieser Sitzung, die wir uns angeguckt hatten? Da ging es ja um Statistiken zum Thema politisch motivierte Kriminalität und vor allem um die Frage, reicht rechts und links als Kategorie überhaupt aus, um das zu fassen?
Ja, Genau, noch eine Ergänzung dazu, weil wir jetzt hier so darüber reden. Normalerweise tagen ja Ausschüsse nicht öffentlich. Der Unterschied sind die Untersuchungsausschüsse, die haben auch nicht öffentliche Teile, aber eben auch öffentliche Teile. Das sind dann die, wenn Zeuginnen vernommen werden oder Sachverständige, dann entsprechend wir jetzt auch in den ersten Sitzungen dann berichten und uns einen Einblick auch geben und uns die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Und hast du schon gesagt, wir haben uns in der ersten Sitzung mit dem Konstrukt der Extremismustheorie beschäftigt. Wir kennen sie ja alle. Es gibt irgendwie im Rahmen dieser Theorie einen extrem linken Rand und einen extrem rechten Rand. Und in der Mitte ist die große demokratische Mitte, die mit beiden irgendwie nichts zu tun hat. Also das tut natürlich so, als ob es Rassismus beispielsweise als Phänomen nur bei der politisch extrem Rechten gibt. Dabei wissen wir, Rassismus ist ein Problem, was in alle Teile der Gesellschaft auf unterschiedliche Weisen wirkt und dort auch verankert ist. Und das ist eben ein Problem, dem wir uns gewidmet haben. Ein anderes, wo das sehr deutlich wird, warum diese Extremismustheorie als Grundlage für die Erfassung politisch motivierter Straftaten nicht taugt, ist die Entwicklung in den letzten Jahren. Also Straftaten werden dann eingeordnet als politisch motiviert links oder rechts. Aber in den letzten beiden Jahren ist insbesondere eine Kategorie deutlich angestiegen, nämlich die politisch nicht zuzuordnen. Und da fallen ganz oft beispielsweise die Fragen von ReichsbürgerInnen drunter, die Fragen von Corona-Spaziergängen, Verschwörungstheorien, wobei natürlich ganz klar ist, da gibt es rassistische, antisemitische Motive. Und das zeigt, wie quasi engstirnig dieses momentane System auf der Grundlage der Extremismustheorie ist und warum es quasi dieser ganzen Erfassung von politisch motivierten Straftaten gar nicht gerecht wird, eben sehr vereinfacht und am Ende dadurch immer eine Gleichsetzung verschiedener Straftaten und damit auch eine Verharmlosung extrem rechter Gewalt stattfindet. Und dem widmen wir uns gerade und dann, wie in der letzten Sitzung, auch den Problemen, die daraus entstehen, beispielsweise in der Ausbildung von Polizistinnen, die dann am Ende so eine Straftat erfassen müssen, die dadurch eben auch teilweise sehr unsicher sind und dann es dadurch auch zu Problemen kommen kann, weswegen wir in der letzten Sitzung insbesondere auf die Frage der Ausbildung von Polizeibeamtinnen sowie der Notwendigkeit von neuen Erfassungssystemen den Fokus gelegt haben.
Wahnsinnig viel, was wir also in den letzten 3 Wochen zusammen erlebt haben. Ich bin total begeistert, dass ich mir das alles anschauen konnte. Vielleicht zum Schluss, um noch einmal vielleicht von den ganz großen Themen kurz abzurücken. Was liest du denn aktuell, um dich vielleicht auch mal aus dieser Arbeit ein bisschen rauszuziehen?
Aktuell lese ich das neue Sonderheft von 11 Freunde zum Bundesliga-Saisonstart. Ich bin jetzt mittlerweile Zweitliga-Fußballschauer als Fan des 1. FC Kaiserslautern. Insofern ist das 11 Freunde-Sonderheft meine Lektüre gewesen. Und zu mehr war in der letzten Zeit auch gar nicht so viel Zeit. Also wir hatten es ja gerade. Allein schon der Untersuchungsausschuss nimmt viel Zeit in Anspruch. Natürlich auch in der Vorbereitung, so Plenarvorbereitung. Auch da wollen viele Sachen gelesen werden. Das war die letzten Wochen schon sehr intensiv, sodass ich mich insbesondere nach unserer Radtour durch den Wahlkreis auf den Urlaub freue, um dann auch mal wieder andere Dinge zu lesen, wo nicht eine Vorlagen- oder Drucksachennummer draufsteht.
Urlaub ist das richtige Stichwort. Wir gehen ja jetzt erstmal in die Sommerpause und bedanken uns natürlich bei allen, die uns hier zuhören, vielleicht gerade schon im Urlaub sind oder auf dem Weg dorthin. Da wünschen wir natürlich ganz viel Spaß und Erholung. Wenn ihr auch mal Themen setzen möchtet, wenn ihr sagt, dieses oder jenes müsste besprochen werden, dann wendet euch an uns via Twitter oder Instagram über Hashtag FragSchafti. Ich kann natürlich nur empfehlen, uns auf Instagram zu folgen und dann immer in die Story zu gucken, ob bald ein neuer Podcast ansteht. Ich möchte auch dazu noch sagen, ich kann nur empfehlen, ein Praktikum mal bei einer Landtagsabgeordneten zu machen und sich in diese Untersuchungsausschüsse reinzusetzen. Das ist wirklich wahnsinnig spannend, weswegen wir vielleicht auch diesen Podcast ein bisschen länger gezogen haben, weil es einfach so viel gibt, über das man reden kann. In diesem Sinne.
Genau, nur noch die Info, weil du ja gesagt hast, bei dem Instagram-Kanal auch folgen. Da müssen die Leute natürlich auch wissen, was sie eingeben müssen. Zings-Ilmenau. Dann findet ihr uns. Und genau, den Webblog zum Untersuchungsausschuss kann ich auch noch unterstützen. Ihr findet alle Termine der Untersuchungsausschusssitzungen auf der Landtagsseite. Wie gesagt, da gibt es öffentliche Teile, da könnt ihr euch anmelden, schaut rein. Und auch Plenarsitzungen sind öffentlich. Auch dort könnt ihr als Besucherin teilnehmen oder im Livestream folgen. Und dann könnt ihr uns vielleicht dann auch eure ganzen Fragen, die euch da auftun, so wie die von Jonas stellen. Also, genau, Hashtag FragSchafti und ansonsten schönen Sommer.